In der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda grassiert derzeit das hochgefährliche Ebola-Virus. Nach Angaben der kongolesischen Regierung gibt es ca. 220 Tote und über 900 Verdachtsfälle. In Uganda wurden bisher 7 Ebola-Fälle registriert. Die Eindämmung der Krankheit ist schwierig, weil die betroffenen Provinzen schwer zu erreichen sind und die medizinische Ausrüstung fehlt. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. WHO-Chef Tedros sagte, man stehe vor einem äußerst ernsten und schwierigen Ausbruch. Es werde erst noch schlimmer werden, bevor es besser werde. Ist das Panikmache oder begründete Sorge? Wie ist dieser Ebola-Ausbruch einzuschätzen? Dazu begrüße ich den Mediziner und Biologen Professor Martin Haditsch. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie sowie für Tropenmedizin. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Professor Haditsch, Ebola-Ausbrüche gibt es ja immer wieder. Mir scheint aber, dass dieses Mal die hiesigen Medien sehr viel intensiver berichten. Stimmt das?
Also immer dann, wenn das Klima im Bereich des Journalismus günstig steht, wird intensiv berichtet über Krankheitsausbrüche. Ich kann mich noch erinnern, beim letzten großen Ebola-Ausbruch in Westafrika war plötzlich auch ein Mega-Hype um diese Krankheit, weil hier halt die große Pathogenität im Vordergrund steht, was ja auch schon medial aufgearbeitet wurde. Manche werden sich noch erinnern, dass es mit Dustin Hoffman den Film Outbreak gegeben hat, wo es im Prinzip um einen vergleichbaren Krankheitserreger gegangen ist. Also selbst Hollywood hat sich schon dieses Themas angenommen.
1976 ist Ebola das erste Mal aufgetaucht oder als solches erkannt worden. Wo kam das Virus denn her?
Wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Viren schon länger bestanden haben, ohne dass es wirklich erkannt wurde. Und es gab auch bereits traditionelle Behandlungsmöglichkeiten, wie ich von meinem sehr, sehr geschätzten, leider Gottes mittlerweile verstorbenen, väterlichen Freund, Professor Armin Prinz in Wien, lernen durfte. Vielleicht zuerst zur Frage, wo es herkam. Also entdeckt wurde es eben in Zaire, das ist ja derzeit die Demokratische Republik Kongo und daher auch dieser eine besonders pathogene, also krankmachende Zaire-Stamm. Es gibt ja insgesamt 6 Stämme von Ebola-Virus, von denen zumindest 4 humanpathogen, also den Menschen krankmachend sind. Und man muss davon ausgehen, dass also dieses Virus zoonotischen Ursprungs ist, also vom Tier auf den Menschen überspringt in bestimmten Settings. Als klassische Quelle wird angeführt eine Fledermausart, unter anderem der sogenannte Nilflughund. Die Menschen infizieren sich aber meines Wissens nach, kann ich nicht sagen, ob häufiger, aber zumindest auch häufig durch sogenanntes Bushmeat, also durch Wildtiere, die im Wald eben leben oder auch dort verstorben sind. Man muss sich ja so vorstellen, wenn zum Beispiel Menschenaffen wie Gorillas daran versterben, dann ist das für die einheimische Bevölkerung natürlich eine oft unerwartete riesige Proteinquelle. Und das wird dann natürlich verarbeitet und gegessen. Und bei der Verarbeitung kann es natürlich auch durch den Kontakt mit Körpersäften des veränderten Tieres auch zu entsprechenden Infektionen kommen.
Wenn es heißt, irgendeine Krankheit sei eine Zoonose, also von bestimmten Wirtstieren auf den Menschen übertragen, dann sind kritische Geister ja seit der Corona-Zeit etwas skeptisch. Wäre es denn auch möglich, dass auch bei Ebola-Ausbrüchen im Hintergrund irgendwelche Biolabore eine Rolle spielen?
Ja, das ist natürlich denkbar. Und bei SARS-CoV-2 wissen wir ja mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus in einem Labor sozusagen hergestellt wurde. Wobei, vielleicht mache ich mir jetzt auch ein Fass auf und ernte große Kritik, ich mir nicht sicher bin, dass es das Wuhan Institute of Virology war, also ob es wirklich dieses chinesische Labor war. Es gibt doch auch deutliche Indikatoren dafür, dass auch die USA und Kanada da ihre Hände im Spiel gehabt haben und die Chinesen vielleicht alleine gar nicht in der Lage waren, so ein Virus zu konstruieren in letzter Konsequenz. Und natürlich gibt es diesen Verdacht aus meiner Sicht zum Beispiel auch bei diesem Mpox, nicht bei diesem Affenbockenvirus Stamm 2b, der dann plötzlich aufgetreten ist. und der ja für Affenpocken ein völlig atypisches Verhalten gezeigt hat, sowohl vom Ansteckungsverhalten her als auch von der klinischen Ausprägung. Und auch bei Ebola ist das natürlich grundsätzlich denkbar, weil ja beispielsweise auch bekannt ist, dass manche Laboratorien und manche Personen sehr intensiv an Ebola forschen oder zumindest geforscht haben. Und Forschung bedeutet natürlich auch immer die Verlockung zu experimentieren. Und in Anbetracht dessen, dass es bedauerlicherweise unter Wissenschaftlern auch so kranke Geister gibt, die Gain-of-Function-Forschung machen, also versuchen, Krankheitserreger noch problematischer zu machen. Und Gain-of-Function geht ja in zweierlei Richtung, nicht? Das kann einerseits sein, dass man es höher pathogen macht, also krankmachender macht, als das Virus eigentlich ist. Das ist ja bei Corona passiert. Oder dass man es ansteckender, also infektiöser macht. Besonders bösartig ist es, wenn man an beiden Schrauben dreht, nicht? Und nachdem es diese kranken Geister offensichtlich gibt, wir haben ja den Beweis dafür bei SARS-CoV-2, muss man immer sozusagen vom bösesten Szenario ausgehen. Und das heißt, auch das Ebola-Virus wird für manche Leute attraktiv sein, mit dem Experimente zu machen und es zum Beispiel höher ansteckend zu machen, weil Ebola ist eigentlich sehr wenig ansteckend. Wenn ich es jetzt ganz bösartig sagen möchte, dann ist es, Ebola bekommt man nicht, Ebola holt man sich.
Nun hat die WHO wegen des aktuellen Ebola-Ausbruchs eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Ist das gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
Ob es die WHO gemacht hat, da habe ich schon meine Zweifel daran. Warum? Weil der Gesundheitsnotstand, also der Public Health Emergency of International Concern, interessanterweise ausgesprochen ja fake, es ist ein Treppenwitz, nicht? Wird ja nicht von der WHO ausgerufen, sondern vom Direktor der WHO, in dem Fall vom Dr. Tedros Ghebreyesus. Und dass der eigenwillig agieren kann, hat er gezeigt damals bei Mpox, also bei den Affenpocken, wo er ja entgegen dem Ratschlag seines Expertengremiums, das war damals, glaube ich, 7-4, gegen den Ausruf des Notstandes, er das trotzdem gemacht hat. Und insofern wäre es interessant, mir ist es jetzt nicht bekannt, wie denn hier das Expertengremium entschieden hätte oder entschieden hat und ob sich Dr. Tedros Ghebreyesus an die Empfehlung seines Expertenrates gehalten hat. Also er hat den Notstand ausgerufen und aus meiner Sicht ist es zweifelhaft, ob das wirklich berechtigt ist. Weil ähnlich auch wie bei Corona wird ja vermutlich auch in diesem Fall das möglichst stark aufgeblasen, um scheinbar zu rechtfertigen, dass sozusagen so ein Notstand ausgerufen wird. Die gemeldeten Fallzahlen sind fragwürdig. Ich kenne die Beweislage dafür nicht. Ich habe gerade vor kurzem eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der gerade im Kongo unterwegs ist und der von 80 bestätigten Fällen gesprochen hat. Und man muss ja immer sagen, die Möglichkeiten, derartige Fälle auch labortechnisch zu bestätigen, sind in diesen Ländern ja oftmals eingeschränkt. Und dafür gibt es dann eine sogenannte Falldefinition. Und oftmals wird dann anhand der Falldefinition die Zahl festgelegt. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wenn die Leute grippeähnliches Zustandsbild gehabt haben und dann beispielsweise Durchfall erbrechen, Einblutungen bekommen, dann laufen die dann als Ebola-Fall ohne dass molekularbiologisch der entsprechende Beweis geführt wurde. Und insofern ist die Fallzahl bestenfalls orientierend zu nehmen und daraus wieder resultierend besteht ein Interpretationsspielraum, der offensichtlich von der WHO sehr gerne dafür genutzt wird, das Worst-Case-Szenario anzunehmen.
Wie läuft denn so eine Ebola-Krankheit ab und woran liegt es, dass die Menschen so häufig daran sterben? Also warum ist die Sterblichkeit so hoch?
Nun, die Ebola-Krankheit beginnt mit Zeichen eines grippalen Infektes und dadurch, dass das Ebola-Virus zur Gerinnselbildung in verschiedenen Gefäßen führt, werden Gerinnungsfaktoren verbraucht und die Leute beginnen dann unkontrolliert zu bluten. Und das zum Teil in innere Organe, das zum Teil auch durch Körperöffnungen nach außen Und man kann sich leicht vorstellen, dass diese unkontrollierten Blutungen natürlich auch lebensgefährliche Folgen haben können. Man denke nur zum Beispiel an Gehirnblutungen oder Blutungen in die Lungen, wo die Leute dann sozusagen daran sterben. Und das ist leider Gottes eine Komplikation. Man kann es allerdings gerade mit intensivmedizinischen Methoden auch gut behandeln. Grundsätzlich ist Ebola nicht hochinfektiös. Das heißt, man steckt sich üblicherweise nur durch den Kontakt direkt mit Körperflüssigkeiten an. Die Infektion auf dem Atemweg ist nur theoretisch möglich bei schwerstkranken Patienten. Also ich hätte keine Sorge, auch Ebola-kranke Patienten zu betreuen.
Ist die Sterberate im Kongo oder in Uganda auch deshalb prinzipiell höher, weil die medizinische Versorgung einfach so schlecht ist und die Krankenhausbedingungen nicht so gut sind?
Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Also die Ebola-Krankheit ist schon eine schwerste Infektionskrankheit. Also die Pathogenität ist hoch, nur die Ansteckungsrate ist niedrig. Das heißt, wie gesagt, wir kennen alle aus der Corona-Zeit noch diesen sogenannten R0-Wert, also wie viele Leute in der Umgebung stecken sich bei einer infizierten Person an. Und dieser Wert lag beim letzten großen Ausbruch in Westafrika zwischen 1,4 und 1,7 ungefähr. Und das, obwohl die Leute die basishygienischen Maßnahmen, die zur Verhinderung der Infektion dienen, nicht eingehalten haben. Die haben mit bloßen Händen die Leichen der an Ebola verstorbenen Personen gewaschen, um sie ins Jenseits zu begleiten. Das ist also eine traditionelle Handhabung, um sozusagen die Rückkehr der bösen Geister zu verhindern. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand daran verstorben ist, an einem viral-hämorrhagischen Fieber, wo also die Leute dann aus allen Körperöffnungen bluten und man macht das mit bloßen Händen, dass hier die Übertragung natürlich deutlich erleichtert wird. Und selbst da war die R0 eben nur unter 2. Das heißt, wenn es unter 1 ist, dann brennt es von selber aus. Also man muss jetzt hier keine Sorge haben, aber natürlich in Afrika mit den Riten, die dort bestehen und so, ist die Übertragung leichter möglich und mangels intensivmedizinischer Betreuung oder Betreuungsmöglichkeit vielerorts ist natürlich dann auch die Tödlichkeit höher.
Gegen die aktuelle Variante des Ebola-Virus gibt es ja bisher keine Impfung, auch wenn schon dran gearbeitet wird. Gegen die anderen Varianten gibt es aber eine Impfung. Inwieweit hat diese denn bisher Wirkung gezeigt?
Es gab sogar zwei unterschiedliche Ebola-Virus-Impfstoffe, die vor schon einigen Jahren entwickelt worden sind und die laut Aussage der Anwender gute Effekte gehabt haben. Man muss aber auch sagen, dass wenn man sich dann die Daten zu den Impfungen angeschaut hat, auch die Nebenwirkungen jetzt nicht ohne waren. Das heißt, die Verträglichkeit dieser Impfungen, die war nicht so, wie wir es üblicherweise von Impfungen gewohnt sind. Und dann muss man wirklich im Einzelfall sich halt auch überlegen, rechtfertigt der Schweregrad der Erkrankung die möglichen Impfnebenwirkungen. Die Frage ist nämlich immer die, wenn ich eine Krankheit habe, die so wenig infektiös ist, wer wäre dann wirklich Kandidat und sind nicht zum Beispiel sozialpräventive Maßnahmen, wie zum Beispiel eben die Ausbildung und die Unterrichtung der Bevölkerung, bestimmte Maßnahmen zu unterlassen, nicht effektiver als die Impfung? Weil wie gesagt, Ebola ist schwer übertragbar.
Bisher sind ja die Demokratische Republik Kongo und Uganda von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen. Die Afrikanische Union sagt aber, das Virus könnte, wenn es schlecht läuft, auf 10 weitere Länder in der Nachbarschaft überspringen. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Es ist immer die Frage, wie weit das mit Uganda bereits lokale Ausbreitungen sind, was dann hieße, dass es betroffen ist. Weil die Tatsache, dass dort Patienten aufscheinen, heißt ja noch nicht, dass die Übertragung im Land stattgefunden hat. Sonst müsste man auch sagen, Deutschland ist davon betroffen, weil jetzt ein US-amerikanischer Arzt mit Ebola an die Charité in Berlin sozusagen geflogen worden ist. Auch dieses ganze Könnte-Szenario halte ich für fiktiv. Wie gesagt, die Übertragung ist schwierig. Ich wiederhole mich da, man bekommt es nicht, man holt es sich. Basishygienische Maßnahmen sind bereits ausreichend, um die Übertragung zu verhindern. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn ich also ein medizinisches Personal habe und das trägt eine Schürze, Handschuhe, eine Brille und einen Mund-Nasen-Schutz, dann ist der Schutz bereits ausreichend. Aus meiner Sicht sind also diese Totalvermummungen und so weiter in erster Linie darauf zurückzuführen, um auch optisch darauf hinzuweisen, dass hier etwas ganz Besonderes los ist und um etwaig kleinste Übertragungslücken noch zu schließen, die eigentlich im Routinebetrieb nicht vorkommen sollten. Also von der Seite her zu sagen, es könnte in anderen Ländern auch noch auftreten und deswegen verhängen wir schon einmal im Vorhinein so einen Public Health Emergency of International Concern, um Einfluss zu nehmen oder Einfluss nehmen zu können, halte ich für eine übertriebene Maßnahme, wie man überhaupt sagen muss, dass bisher noch aus keinem Ebola-Ausbruch, und wir kennen offiziell aus den letzten Jahren insgesamt 40 Ausbrüche, in Westafrika, da waren betroffen Sierra Leone und Liberia und Guinea, also in drei Ländern, aber das war auch, weil der Ausbruch im Dreiländereck stattgefunden hat und vor allem ein sehr reger Grenzverkehr über die internationalen Grenzen damals dort war. Aber von dort ausgehend gab es zwar Einzelfälle, die woanders hingeflogen wurden oder woanders hingegangen sind, die aber sozusagen keine Sekundärwelle ausgelöst haben. Und insofern halte ich diese Maßnahme für überzogen persönlich. Aber wie gesagt, man müsste wirklich auch versuchen herauszufinden, wie denn das Expertengremium in der WHO hier entschieden hat und ob die überhaupt dafür waren, hier jetzt einen Fake auszurufen.
Über den aktuellen Ebola-Ausbruch in Zentralafrika und die Reaktion der WHO sprach ich mit dem österreichischen Mediziner und Biologen Professor Martin Haditsch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke vielmals für das Gespräch und gratuliere zu 4 Jahren Kontrafunk.